Wir haben bereits das erwähnt gehört. Die Welt schaute mit Entsetzung an, als die Kathedrale Notre Dame in Flammen aufging. Die Ursache dafür, wird jetzt gesagt, war eigentlich ein Kurzschluss. Auch wenn 300 Feuerwehrmenschen dabei tätig waren, hat es sehr lange gedauert, ehe der Brand unter Kontrolle gebracht wurde. Es wurde vieles, aber nicht alles zerstört. Der größte Orgel der Welt bleibt intakt. Über 50 Gemälde wurden gerettet. Auch 37 Statuen von Maria. Und nicht zuletzt 100.000 Bienen, die oben in ihren Stöcken gerührt hatten. Es sind bereits eine Milliarde Euro für die Renovierung versprochen. Das heißt, es wird nach ein paar Jahren wieder da stehen. Diese Kathedrale ist 850 Jahre alt, hat auch andere Verwüstung überlebt. Die meisten Gebäude aber aus der Zeit, vor 850 Jahren, stehen nicht mehr oder wenn nur als Ruine. Viele Menschen betrachten das Lebensende wie ein zerstörtes Gebäude. Hat seinen Niedergang gehabt und wird niemals wieder aufstehen. Das war's. Wir können die Ruine vielleicht mal anschauen. Mehr nicht. Und so denken sie über Menschen. Sie sind gestorben, zerfallen, verschwunden. Keiner wird sie wieder aufbauen. Die meisten Menschen in Deutschland glauben, dass nach dem Tod alles aus ist. Es kommt in einer Meinungsfrage nacheinander. Alles ist mal aus, sobald du stirbst. Nun, wenn du näher fragst und weiter immer wieder fragst, manchmal kommt etwas vor, das du nicht erwartet hast, und dann sagen sie doch, es muss etwas nach dem Tod geben. Es ist eine große Änderung in dieser Gesellschaft geschehen, dass Menschen jetzt sagen, die Mehrheit eigentlich, zumindest als erstes Antwort, alles aus nach dem Tod. Aber interessanterweise, als der Apostel Paulus lebte, der 1. Korinther geschrieben hat, als er lebte, war das auch die Überzeugung von der Mehrheit, von den Menschen in seiner Welt. Nach dem Tod ist alles aus. Es waren nur die Juden und nicht alle Juden, die an eine Auferstehung des Leibes geglaubt hatten. Der christliche Glaube aber sagt sehr genau, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Diese Äußerung ist ein Teil des Evangeliums. Diese Äußerung ist ein Teil unseres Glaubens, wenn wir uns als Christen nennen. Ich möchte kurz vorlesen, Kapitel 15, 1. Korinther. Ich tue euch, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem auch ihr steht, durch das ihr auch errettet werdet. Wenn ihr festhält, mit welchem Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Ohne den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi gibt es keinen christlichen Glauben. Nicht wirklich. Ich lese in Vers 19 von diesem Kapitel, Paulus schreibt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Die elendsten von allen Menschen. Und diese Erklärung kam ganz früh in der Geschichte von dem christlichen Glauben. Die meisten Gelehrten datieren die Bekehrung von Paulus als ungefähr 2 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Was er in Vers 3 schreibt, sagt er, wurde ihm überliefert. Er hat es nicht selber erfahren, das wurde ihm überliefert von anderen, 2 Jahre nach dem Tod Jesu. Er hat sich bekehrt und hat danach die Aposteln kennengelernt. Er hatte diese Wahrheit sehr früh in seinem Dienst gelernt. Er schreibt davon hier, so ungefähr 12, 14, 15 Jahre später. Das heißt, der Glaube an die Auferstehung Jesu zu dem christlichen Glauben sehr früh gehörte. Der jüdische Glaube war immer von Auferstehung, du kannst das auch lesen im Alten Testament. Die Juden waren davon überzeugt, in Hebräer, im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 11, Vers 35, sagt es, dass einige, die zur Zeit des Alten Testaments gelebt haben, verfolgt wurden, sogar gestorben sind, wurden davon nicht befreit. Und dann sagt es, so haben sie eine bessere Auferstehung erwartet. Ist das nicht interessant? Die Leute zur Zeit des Alten Testaments, Abraham, Isaak, Jakob, David, Salomo, die Propheten, sie haben, sagt der Hebräerbrief, eine Auferstehung erwartet. Es ist nichts Neues im Neuen Testament, wenn man über die Auferstehung des Leibes spricht. Aber was Neues ist, ist, dass Jesus, nachdem er gekreuzigt wurde, auferstanden ist. Die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache. Menschen sprechen von Glauben und sie sagen, gut, das ist eine Glaubenssache, das ist dein Glauben, Jeff, du kannst es glauben, das ist alles okay. Aber das gehört nicht zu dem normalen Leben. Und wenn wir die Bibel glauben, dann sagen wir das Gegenteil. Ich möchte heute Morgen sehr stark betonen, die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache. Viele Gelehrten, sogar Theologen, akzeptieren die Auferstehung nicht. Interessanterweise, eins, das ich diese Woche gehört habe von einem Gelehrten, ist, dass jetzt die Mehrheit von den Gelehrten im Neuen Testament, eigentlich soll es allen sein, oder? Aber die Mehrheit, das hat sich geändert, die Mehrheit von den Gelehrten für Neues Testament glauben, dass der Grab leer war. Ist das nicht interessant? Nachdem Jesus Christus dorthin gebracht wurde, nachher leer. Das müssen sie zugeben. Egal, was sie darüber als Schlussfolgerung machen, das geben sie zu, ungefähr 75% sagen das. Vor 50 Jahren war das vielleicht 20%. Viele Gelehrten versuchen, das irgendwie zu erklären, was ist doch geschehen, weil es kann keine Auferstehung geben. Manche sagen, dass alle halluziniert hatten in der damaligen Zeit. Sie waren so aufgeregt und dann haben sie alle Halluzinationen gehabt und dann, so haben sie angefangen zu sagen, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Das Problem mit so einer Theorie ist, also erstens, keiner hat es gesagt, aber zweitens, dass die Gruppen, wenn du das liest im Neuen Testament, was wir heute Morgen gehört haben, ein Kapitel davon, vier Gruppen haben ihn gesehen, vier Gruppen. Kein Psychologe und kein Psychologiestudium hat bis heute belegt, dass Gruppen halluzinieren auf eine Weise, dass alle das Gleiche sehen. Und dies wäre vierfach, alle das Gleiche sehen. Es gibt eine zweite Theorie, das heißt die Ohnmacht-Theorie. Johannes Fried ist renommierter Historiker. Ich lese jetzt sein Meisterwerk, das Mittelalter. Ich lese das durch, bin so ungefähr halbwegs durch und ich genieße das, das zu lesen. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich schon. Er hat ein neues Buch geschrieben und das Buch heißt Kein Tod auf Golgatha. Das heißt, er meint, Jesus Christus ist nicht wirklich gestorben, sondern er ist ohnmächtig geworden, am Kreuz ohnmächtig geworden, wurde im Grab gelegt und die Wirkung von Myrrhe und Aloe auf ihn war so, dass er wieder aufgewacht hat, er war ohnmächtig, aufgewacht und wieder zur Kraft gekommen in dem Grab. Und später wurde er von Jüngern lebendig gefunden und sie haben ihn geschickt nach Ägypten, wo es sicher sein wird, wo er ruhig gelebt hat und dort gestorben ist. So Johannes Fried. Es gibt Probleme mit so einer Theorie. Erstens, als er gepeitscht wurde, hat er sehr gelitten und ich möchte das nicht beschreiben, aber er hat sehr, sehr viel Blutverlust gehabt, als er gepeitscht wurde, ehe er gekreuzigt wurde. Als er gekreuzigt wurde, wurde er durch die Handgelenke, gingen die Nägel durch und sie waren ungefähr 12 Zentimeter lang. Und als sie durchgingen für Menschen damals, die gekreuzigt wurden, das hat den Hauptnerv zu den Hand zerstört. Das heißt, er könnte kaum etwas mit den Händen nachher tun. Seine Schultern wurden ausgekugelt am Kreuz. Das kam innerhalb weniger als eine Stunde. Der Hauptnerv in den Füßen wurde auch zerstört. Wenn es eine Hinrichtung damals gegeben hatte, da waren vor allem die römischen Soldaten Experten bei der Hinrichtung. Sie wussten, wie ein Mensch getötet werden soll. Und nachdem, wenn er nicht tot war, wenn sie nicht gesichert hatten, dass er tot war und er irgendwie wegging, mussten sie mit ihrem Leben zahlen. Das heißt, sie waren hundertprozentig sicher, Jesus war tot und sein Körper so entstellt. Die Theorie von Ohnmacht ist von sich nicht stichhaltig, aber das ist eine alte Theorie. Der Theologe David Strauss hat 1835 formuliert, es wurde mehrmals widerlegt, aber entsteht immer wieder. Es gibt mehrere Theorien, ich habe nur zwei heute Morgen genannt, um zu erklären, zweifelsohne, historische Tatsache, Jesus Christus ist auferstanden. Er war tot und er ist auferstanden. Und Paulus nennt eine Reihe von Menschen, die ihn gesehen haben. Und jetzt möchte ich in Vers 5 in 1. Korinther 15 lesen. Vers 5. Und dass er, nachdem er auferstanden ist, Kephas, das heißt Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er zu mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Und das ist mal interessant, wenn du in Apostelgeschichte Kapitel 13 liest, du liest, dass er das Gleiche auch zu den Juden gesagt hat in der Synagoge. Die Augenzeugen leben immer noch. Sie sind dort in der Gegend. Also ob zu sagen, wenn du Skeptiker bist, ist in Ordnung. Geh hin und frage sie. Sie leben immer noch. Die Auferstehung hat nicht nur mit dem Glauben zu tun. Wir glauben, weil sie eine historische Tatsache ist. Und dann sagt er, danach erschien er zu Jakobus und den Aposteln allen, zuletzt aber von allem gleichsam der unzeitige Geburt erschien er auch mir. Und deswegen möchte ich über ihn sprechen. Jesus starb in Zeit und Rahmen. Der Theologe Karl Barth meinte, dass Jesus außerhalb Zeit und Raum auferstanden ist. Was das heißen soll, weiß ich nicht, er hat es nie erklärt. Paulus sagte, in Zeit und Raum, Jesus Christus ist auferstanden. Er war buchstäblich tot. 3 Tage später ist er leiblich auferstanden und wurde von Menschen gesehen. Der Apostel Johannes sagt sogar in 1. Johannes Kapitel 1, wir haben Jesus Christus angetastet. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Dinge zu prüfen. Mit Augen, mit Ohren, mit unserer Nase, antasten. Und alles, was Wissenschaftler heute tun, ist nur etwas weiteres von diesen Sinnen, die wir haben. Wir haben ihn angetastet. Zwei bis drei Monate, nachdem Jesus auferstanden ist, gingen Petrus und Johannes, zwei Aposteln, in dem jüdischen Tempel in Jerusalem. Und sie haben Jesus Christus gepredigt und dass er auferstanden ist. Und das höchste Gremium der damaligen Zeit, das Hohe Rat, hat diesen zwei Männer verhaftet und sie dann zur Rede gestellt in einem Gerichtsprozess. Das waren die Menschen, die 2-3 Monate vorher Jesus hingerichtet hatten. Und sie waren entsetzt, dass diese zwei Männer gepredigt haben, Jesus Christus. Jesus ist der Christus, er ist der Messias, er ist auferstanden. Dass er so etwas predigen würde, das hat sie entsetzt. Und sie haben zu denen gesagt, ihr sollt aufhören. Aber interessanterweise, sie hätten alles niederlegen können von dem, was diese zwei Aposteln gesagt haben. Und so viele Leute dann die Aufmerksamkeit von denen bekommen und so viele haben sich bekehrt sogar. Das Hohe Rat hätte nur eins tun müssen, zu dem Grab hingehen und die Leiche holen und zu dem Volk zeigen, er ist immer noch tot. Aber sie haben das nicht mal erwähnt. Sie haben es nicht mal vorgeschlagen. Sie wussten, er ist nicht mehr da. Gary Habermas ist Professor für Philosophie in den USA. Er hat mehrere Bücher über die Auferstehung Jesu geschrieben. An einem Tag 1987 hielt er eine Debatte mit einem den renommiertesten Atheisten aus Oxford, Anthony Flew, Philosoph, Atheist. Das Thema war die Auferstehung Jesu. Ist sie eine Tatsache? Habermas argumentierte dafür, interessanterweise, Habermas war vorher Atheist. Er argumentierte, ja, Jesus ist auferstanden. Anthony Flew argumentierte, nein, er ist nicht auferstanden. 3000 Menschen haben sich daran beteiligt. Und als diese Debatte 1987 fertig war, haben die Richter der Debatte entschieden, Habermas hat die Debatte gewonnen. Das heißt, die Auferstehung Jesu Christi, dass wir weiter sagen, das hat Hand und Fuß. Aber wir sind noch nicht fertig. Wozu die Auferstehung? Es ist eine Tatsache. Aber warum ist das so notwendig? Ich möchte, dass wir in Verse 7 bis 19 schauen, in 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Und ich möchte aus Römerbrief auch vorlesen, in Kapitel 4 etwas Interessantes. Er hat viel Zeit, der Paulus, verbracht in eine Rede, die er aufgeschrieben hat über Abraham und Sarah, seine Frau. Und wie sie auf ein Kind gewartet haben und sie haben im Glauben auf ein Kind gewartet und der Herr hat denen ein Kind geschenkt, Isaak. Und ich möchte das einfach sehr einfach machen. Ich lese nur Vers 25. Es sagt über Jesus Christus, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben, das heißt gekreuzigt, und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das heißt, Jesus musste nicht nur sterben für uns, er musste auch auferstehen für uns. Denn durch seine Auferstehung sind wir rechtfertigt. Wie kann das sein? Was meint er hier? Folgendes. Wir haben mehrmals heute Morgen diese Wahrheit gehört. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Menschen sterben, weil sie Sünde sind. Und es gibt nicht nur den körperlichen Tod, worüber wir gesprochen haben, immer wieder heute Morgen. Es gibt einen geistlichen Tod, eine Trennung zwischen mir und Gott. Die Menschen erleben in diesem Leben. Und dann gibt es einen ewigen Tod, das heißt für immer von Gott getrennt, wenn du das Wort Tod hörst, nicht vergessen, biblisch betrachtet, drei Bedeutungen. Menschen sterben, weil sie Sünde sind. Jesus starb, weil er unsere Sünden auf sich genommen hat. Das haben wir an Freitag so gut geschildert bekommen. Unsere Sünde auf ihn. Er hat unsere Strafe genommen. Und dann lag er im Grab. Wenn er im Grab geblieben wäre, dann würde das heißen, okay, er ist für uns gestorben, aber Sünde hat besiegt. Jesus ist immer noch tot. Nach drei Tagen ist er leiblich auferstanden, genau wie er mehrmals zu seinen Jüngern gesagt hat, genau wie es in dem Alten Testament geschrieben ist, der hat es erfüllt, er ist auferstanden, leiblich auferstanden, nicht schwach, sondern stark. Das war Gottes Wunder. Und wisst ihr, was geschah dann? Das war dann ein Statement. Das war etwas zu verkündigen. Die Sünde ist überwunden. Jesus ist auferstanden. Deswegen ist das für dich und für mich so wichtig, egal wer du bist, hier heute Morgen, er ist auferstanden. Er wurde für gerecht erklärt. Und wenn wir an ihn glauben, an sein Tod und Auferstehung für uns, wird Gott uns auch für gerecht erklären. Es ist egal, wer du bist, es ist egal, was deine Herkunft ist, es ist egal, ob du Christ bist oder Muslim oder Hindu oder Atheist, es ist egal, Jesus ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden, wenn du an ihm glaubst. Alle Sünden, die du gemacht hast, egal was das war, und ich habe es nicht übertrieben, egal was das war. Und Geschwister, vielleicht wäre es für mich schwierig, wenn ich deine Geschichte hörte, dass ich so leicht sagen könnte, Gott wird dich vergeben. Ich komme dazu mit einer ganz interessanten Geschichte. Was weiß ich, vielleicht wäre es für dich schwierig, zu mir zu sagen, Gott wird dich vergeben, was weiß ich. Aber egal, wer du bist, egal, was in deinem Leben abgelaufen ist, sein Tod, seine Auferstehung, wenn du im Glauben dieses annimmst für dich, wie wir das von Andi heute Morgen gehört haben, er rettet dich. So einfach ist es. Und heute ist er bereit für dich. Bist du bereit für ihn? Jesus starb stellvertretend für unsere Sünden. Er wurde begraben. Seine Auferstehung war der Beweis, dass die Sünde überwunden ist. Kate McCord, das ist ein Pseudonym, eine Frau, die Bücher schreibt, ist eine Christin. Sie ist sehr gläubig. Sie war jahrelang in Afghanistan mit einer Hilfsorganisation tätig, hat in einem Buch darüber geschrieben, sehr bewegendes Buch. Und sie sagte, an einem Tag hat sie manche Frauen besucht und sie haben die Zeit genossen miteinander, sie hat so viele herzzerreißende Geschichte gehört, wie man sich vorstellen könnte in Afghanistan. Und dann hat eine Frau erzählt, wie eine Nichte entführt wurde von einem Kriegsherrscher in Afghanistan, wurde zu den Soldaten gegeben und 6 Wochen später zurückgebracht, nach all dem, was geschehen ist, geistig zerstört. Sie musste weiterfahren und hat dann zu einem Taxi gewinkt, ist angehalten, sie saß drin. Und sie sagte, ich habe immer wieder mit Taxifahrer gesprochen, damit sie nicht etwas Komisches über mich als Ausländer denken. Und so fing das Gespräch an. Wie läuft es in Ihrer Arbeit? Wie geht es Ihrer Familie? Und so weiter. Und dann hat der Mann eine Frage an sie gestellt. Warum sind Sie überhaupt hier? Amerikanerin. Sie könnten in Frieden leben in Ihrem Land. Aber in so einem Land wie Afghanistan, warum sind Sie überhaupt hier? Und sie antwortete, mein Glauben lehrt mir, dass ich meinen Nächsten lieben soll. Und die Menschen in Afghanistan sind meine Nächsten und ich liebe sie. Sie sagt, ich habe es auf meinem Kopf so schnell formuliert, in meinem Herzen war was anderes, nachdem ich diese Geschichte gehört hatte. Sie sagt, ich verachtete den Mann. Und als er ein bisschen weiter erzählt hat und sie in seinem Angesicht durch den Rückspiegel anschauen könnte, merkte sie, dass sein Leben richtig zerrissen wurde. Sie fragt ihn, gehörtest du auch zu den Mujahideen? Am Anfang wollte er nichts sagen. Als sie weiter miteinander gesprochen haben, hat er ja gesagt. Sie hat zu ihm gesagt, Gott kann dich vergeben. Er antwortete, nein, es gibt manche Sünden, die Gott nicht vergeben kann. Ohne das zu beschreiben, was das heißt in der islamischen Glauben in Afghanistan, war das sehr klar. In seinem Glauben gibt es Sünden, die man nicht vergeben kann. Und dann hat sie weiter mit ihm über den Herrn Jesus Christus gesprochen. Die Verachtung war in ihr Weg. Sie sah ihn auch als gebrochenen Mensch. Und zum Schluss hat sie ihn bezahlt und dann hat die Zeit genommen, das Evangelium deutlich zu erklären und ihm zu bitten, Jesus anzunehmen. Er hat gestöhnt. Hat den Kopf geneigt, war sehr nachdenklich und führ weiter. Als Menschen, die an Jesus Christus glauben, der für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, so können wir zu Menschen, die die schlimmsten Sünden begangen haben, sprechen, Gott kann dich vergeben. Es kann vergeben werden. Was für ein Unterschied zwischen dem, was Johannes Fried sagt über Jesus Christus und dem, was Paulus über Jesus Christus sagt. Nur das, was Paulus geschrieben hat, durch so eine Botschaft können wir zu Menschen sagen, egal, was du getan hast. Jesus kann dich retten, vergeben, befreien. So eine große Liebe von Gott. Und manchmal gibt es Christen, die Fragen haben, ja, warum so? Warum geht es mir so im Leben? Warum geht es meiner Familie so im Leben? Ich möchte nur noch ein Vers in 1. Korinther 15 vorlesen. Oder zwei. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und erschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. egal wie es mir geht. Und manchmal kann ich das wie die Frau, manchmal kann ich das nur im Kopf sagen, meine Emotionen sind nicht da, meine Gefühle sind nicht da, nur im Kopf sagen, es lohnt sich. Das, was ich für den Herrn Jesus Christus tue, ob klein oder groß, ob Alltags- oder Gottesdienst, das, was ich tue im Leben, im Namen Jesu Christi, es lohnt sich. Jeden Tag. Es lohnt sich. Warum? Weil Jesus Christus auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, werde ich auch auferstehen. Alle meine Schwierigkeiten, Probleme, Quälen kommen endlich dorthin, wenn ich Jesus Christus kenne. Es wird eines Tages vorbei sein und das Leben für Jesus hat sich gelohnt. Wir möchten beten.